Wir hören den Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem Propheten Jesaja. Es ist das 6. Kapitel. Jesaja schreibt: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus wurde voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hört und versteht's nicht. Seht und merkt's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sie sich nicht bekehren und genesen, heil werden. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema Gott ist das Allerschwierigste überhaupt. Und das kann gar nicht anders sein, weil Gott so viel größer ist als unser Wissen und Verstand. Wir können ihn mit unseren Mitteln überhaupt nicht erfassen. Deshalb bleiben uns nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir kommen mit ihm nicht klar, oder er macht sich uns klar. Normalerweise erscheint er uns ganz weit weg und rätselvoll oder so weit weg, dass wir denken, den gibt's überhaupt nicht, gar nicht vorhanden. Vielleicht machen wir uns auch so unsere Gedanken über ihn. Aber wenn wir uns Gedanken machen, dann ist das immer etwas Selbstproduziertes. Das mag interessant sein, das mag schön sein, das mag klug klingen oder es ist abstrus und merkwürdig, je nachdem. Es wird auf jeden Fall Gott nicht erreichen und entsprechen. Es ist unser Zeug, was wir uns so zurechtlegen in unserem Hirn. Es bleibt dann auch Theorie. Und es wird kaum Auswirkungen auf unser Leben haben. Die andere Möglichkeit ist, und um die dürfen wir bitten: Gott macht sich uns klar. Er zeigt sich. Er offenbart sich, sagt die Bibel. Das heißt, er nimmt den Vorhang weg, sodass wir ein Stück dahinter sehen können, was da noch ist und wer da ist. Was hinter unserer Wirklichkeit liegt, die wir sonst eben nur sehen und dann ist Schluss. Und das haben die Propheten erlebt, genau das, diesen Vorgang, dass Gott den Vorhang wegnimmt. Und plötzlich sehen sie, was dahinter ist, eine Riesenwelt und Wirklichkeit, noch viel größer als alles, was wir hier überhaupt haben und erkennen können. Jesaja hat das hier sehr extrem und drastisch erlebt. Wir sind ja hier vermutlich keine Propheten, jedenfalls nicht solche. Haben wir trotzdem eine Chance? Ja, weil Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Und deshalb kommt Gott uns nahe durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Gott will also nicht eine ferne Theorie bleiben, an der wir scheitern und die uns auch nichts nützen würde, sondern er will Praxis werden und unser Leben prägen. Und deshalb kam Jesus. Und genau dafür gibt es den Heiligen Geist. Das ist erstaunlich, aber wir können es persönlich empfangen und dann hat es sofort Auswirkungen, sofort. Wichtig ist zunächst das Empfangen. Wenn das nicht gegeben ist, nützt alles andere nichts. Und wenn wir etwas empfangen haben, wenn etwas von Gott bei uns angekommen ist, dann ist auch das Nachdenken darüber nicht verboten. Und das haben die Theologen oder auch die frühen Kirchenväter immer wieder getan. Und sie haben überlegt, wie kann man das verstehen, dass der eigentlich ferne und unendliche Gott uns nahe kommt? Und wie soll man das jetzt mit Jesus und mit dem Heiligen Geist verstehen? Wie ist das nur mit denen und mit Gott und so? Und daraus ist dann aus diesem Nachdenken auch mit Hilfe einiger philosophischer Krücken und einigem staatlichen Druck auch, muss man sagen, das Dogma von der Trinität entstanden, also die Lehre von der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit Gottes, drei Personen und doch ein Gott oder so. Ob das alles so bis in die Einzelheiten hinein stimmt, was man da festgelegt hat, ob das biblische Hebräisch überhaupt so denkbar ist und richtig ist, möchte ich mal offen lassen. Wie gesagt, unser Denken und unser Wissen scheitert eh an Gott, das kann ihn nicht einfangen. Aber das ist das, was man dort erstmal erkannt hat oder dann auch, ich sage es mal buchstäblich, festgelegt hat, so muss es sein. Was biblisch ganz klar ist, ist, Gott kommt durch Jesus im Heiligen Geist zu uns. Das ist sonnenklar in der Bibel. Gott macht sich klar, er offenbart sich durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und wir haben in diesem Geist durch Jesus hindurch Zugang zu Gott, dem Vater, zum Gott der Bibel. Und Jesus hat als Mensch alles das ausgelebt und ausgesprochen, was wir von Gott kennen können und wissen müssen. Und Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was uns von Gott trennt und trennen kann. Und das, was Jesus getan hat und gezeigt hat, das erreicht uns heute durch den Heiligen Geist. Sonst bleibt es Geschichte lange her. Wenn es uns heute erreicht, haben wir es immer mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dann wird es mit Gott klar für uns. Er macht sich uns klar. Das heißt überhaupt nicht, dass alle Fragen beantwortet wären. Da werden wir hier auf der Erde nie hinkommen. Aber es bedeutet, dass wir hier fröhlich und kindlich mit Gott leben können. Sehr reell, sehr reell. Und wenn Gott sich uns zeigt, dann wird es auch bei uns drei Veränderungen oder drei Auswirkungen geben. Sicher noch mehr, aber ich nenne mal drei, die wir hier auch bei Jesaja sehen können. Das Erste, wir sehen, Gott ist tatsächlich da und er regiert. Gott ist Wirklichkeit und er regiert. Irgendwie muss das Jesaja ja beschäftigt haben, sonst würde das hier nicht stehen. Er sagt, es war in dem Jahr, als der König Usia starb. Also der König war gestorben und der Thron war leer. Die große Frage ist, wie geht denn das jetzt weiter? Wer kommt denn als nächstes? Was wird denn das bringen? Wird es besser, wird es schlechter, wird Chaos, wird Ordnung? Was ist denn jetzt? Thron leer. Und was sieht Jesaja? Da sitzt jemand auf einem viel größeren Thron. Gott. Der ist König. Und er ruft dann aus, ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Dieser König stirbt nicht. Den stürzt auch niemand vom Thron. Der verliert nicht die Kontrolle. Der bleibt an der Macht. Bei allem Durcheinander, bei allem Auf und Ab, was wir so erleben können, in der Politik oder Wirtschaft oder mit Krieg oder Frieden oder sonst was, Gott regiert. Und egal, was die Menschen draußen auch Großes sagen und tun oder wie gewaltig oder wie mickrig unsere Gottesdienste hier drinnen sein mögen, Gott sitzt auf dem Thron. Und sein Tempel in Jerusalem reicht höchstens für den Saum, also die letzte Naht des Gewandes, das ist so, was ist hier der Saum, hier unten das reicht so für die 15 Meter Tempel, ja, da ist das schon mal ausgefüllt. Das ist Gott. Also so in seiner Größe, ja, was sie daher sieht. Und Gott hat es dem Jesaja so deutlich gemacht oder diese Erscheinung, diese Offenbarung war so gewaltig, dass er ein Leben lang nicht mehr daran zweifeln konnte. Das hat ihn bis aufs Tiefste geprägt, erschüttert, umgehauen oder wie wir es auch sagen wollen. Und wenn wir durch Jesus im Heiligen Geist den Zugang zu Gott haben, dann haben wir auch im Herzen eine ganz tiefe Gewissheit, Gott ist da. Und er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl, wie wir manchmal singen. Oder Halleluja, der Herr regiert, der Allmächtige regiert. Diese Engelwesen, so ganz ranghohe Engelwesen, Seraphim, die rufen und bekennen, alle Länder sind voll von Gottes Herrlichkeit und Ehre. Sehen wir das? Die Engelwesen sehen es jedenfalls, sie bekennen es. Und die Engelwesen sehen das, weil sie Gott sehen und weil sie in seiner Gegenwart leben. Und es ist einfach so, wer Gott gesehen hat, der sieht ihn überall. Und wer Gott nicht kennt, der sieht ihn nirgends. Jesus sagt, wer nicht von Neuem, von oben geboren ist, der kann das Reich Gottes, das er regiert, dass die Länder seiner Herrlichkeit voll sind, seine Ehre nicht sehen. Ist blind. Mit anderen Worten, wem Gott die Augen geöffnet hat, wer von Neuem, von oben, aus Wasser und Geist geboren ist, der sieht das Reich Gottes. Der hat plötzlich einen Blick dafür, für die Wirklichkeit Gottes und wie er auch unter den Menschen regiert. Und der ist gewiss im Herzen, Gott ist da, immer und überall, und er regiert. Das macht ihn froh, das wird ihn auch mit Ehrfurcht erfüllen. Und das lässt ihn über all die Probleme, die wir haben oder die man selber hat, hinaussehen. über die Probleme hinaussehen auf den Erlöser, der schon gekommen ist und der die Lösung der Probleme ist und der wiederkommen wird und der alles perfekt machen wird. Das heißt, die Lage ist immer schon geklärt, wo klar ist, dass Gott regiert. Das heißt nicht, dass uns jetzt hier nichts mehr stört oder dass wir nicht mehr leiden oder dass wir auch nicht mehr durcheinander kommen könnten. Klar passiert das, das erleben wir vielleicht täglich. Trotzdem dürfen wir wissen, das Fundament für die Lösung ist schon da. Die Lösung ist auch schon längst fertig, sie muss bloß noch auf die Erde kommen, aber da ist sie längst. Gott ist da, Gott regiert. Und das heißt, wir haben eine Hoffnung und wir haben eine Perspektive. Und die geht weit über das hinaus, was wir jetzt hier so sehen und erleben. Weit darüber hinaus. Ist ja längst nicht alles. Das Zweite, was geschieht, wenn Gott sich uns klar macht, wir sehen, dass Gott heilig ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Länder sind seiner Herrlichkeit, seiner Ehre voll. Heilig, das heißt abgesondert. Das heißt ganz anders als wir, ohne dunkle Seiten. Nur Licht, nur Reinheit, nur Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und wenn das jemand erkennt, dass Gott heilig ist, passieren sofort in diesem Augenblick zwei Dinge. Die Erkenntnis der eigenen Sünde und Verdorbenheit und die Anbetung Gottes. Das Christentum ist keine Religion, die depressiv macht. Es gibt eine Karikatur von Christentum, die funktioniert genau so und bewirkt genau das. Aber eigentlich ist das Christentum keine Religion, die depressiv macht und wo die Leute krampfhaft sich selber und gegenseitig nach Fehlern und Sünden untersuchen und anschließend ihr Sündersein bejammern. Das ist so nicht biblisch, finde ich da nicht, ist nicht gemeint. Wenn jemand so lebt oder tickt, dann hört er auf die Stimme des Verklägers, das heißt auf die Stimme des Teufels, nicht auf die Stimme Gottes. Aber wo jemand wirklich etwas von Gott erkennt, erkennt er gleichzeitig sich selber und den tiefen Kontrast zwischen sich und Gott. Das lässt sich nicht vermeiden. Also wir müssen gar nicht auf uns selber schauen und unsere Seele untersuchen, um uns gut lutherisch als Sünder zu fühlen. Es geht nur immer darum, dass wir auf Gott schauen. Und dann wird schon alles klar, was nötig ist. Auf Gott schauen. Der Rest wird dann klar. Uns wird klar, dass wir Vergebung und Erneuerung brauchen und von Gott bekommen. Genau das hat Jesaja doch erlebt. Dieses tiefe Erschrecken, weh mir, Gott, da muss ich vergehen, was ich den ganzen Tag rede, geht schon gar nicht. Und dann wie er Vergebung und Reinigung empfängt. Und Gott sagt, alles gut. Du bist ganz sauber, deine Sünde weggebrannt, gereinigt. Und da wird klar, dass ihm unsere Anbetung gebührt. Na, was denn sonst? Wenn schon die höchsten Engelwesen, die uns haushoch, noch höher überlegen sind, nur Gott anbeten können, gar nichts anderes mehr in der Lage sind, wenn sie Gott sehen, wer sind wir denn, dass wir ihm die Anbetung verweigern könnten oder das nicht tun oder dieses Verlangen nicht hätten. Wie jemand jetzt Gott anbetet, ob er das einzeln macht in der Stille oder ob er das mit anderen macht und richtig laut macht, ob er das mit alten Liedern macht oder neuen Liedern, mit schlichten Worten oder mit ganzer Kunst oder mit ehrfürchtigem Schweigen, darauf kommt es überhaupt nicht an. Aber wo etwas von Gott angekommen ist, da kommt es zur Anbetung, es geht nicht anders. könnte auch so rum sagen, wer noch nichts von seiner eigenen Sündhaftigkeit erkannt hat und wem es nicht ein tiefstes Bedürfnis ist, Gott anzubeten, dem ist Gott noch nicht begegnet bisher. Das Dritte, was klar wird, wenn Gott sich uns zeigt, wir haben einen Auftrag. Wer Gott erkannt hat, der kommt von ihm nicht wieder los. Das geht gar nicht. Das füllt ihn aus, das bestimmt sein Leben. Und er wird das in irgendeiner Form ausleben, in einer Form, die auf Gott hinweist, die Gott ehrt und die ihn bezeugt. Wenn ich dem Höchsten begegnet bin, dann werde ich das Verlangen haben, für den Höchsten da sein zu wollen. Das ist doch der höchste Sinn meines Lebens. Was Besseres gibt es doch gar nicht, als dass ich für diesen Gott da sein darf. Mein höchstes Vorrecht. Es geht doch gar nicht anders. Und deshalb sagt Jesaja sofort, als Gott fragt, wen soll ich denn senden? Hier bin ich. Klar. Was kann es Höheres geben? Er lässt sich senden, das heißt nicht, dass das leicht ist. Sein Auftrag als Prophet ist ein ganz schwieriger. Vielleicht haben wir das mitgeschnitten und vielleicht scheitern wir auch daran schon wieder, dass Gott ihm sagt, es wird dich keiner verstehen, es wird keiner auf dich hören, du wirst null Erfolg haben. Das Volk wird Gott zurückweisen und das, was du sagst, und trotzdem, es bleibt was übrig, da wird was Neues herauskeimen. Wir lesen hier Jesaja und sagen, der berühmte Jesaja, aber dort war er einer der verachtetsten Leute, die in Israel gelebt haben. Ja? Also wenn wir im Auftrag Gottes tätig sind, heißt das gar nicht, dass alle Welt uns anerkennt und alle jubeln und sagen, Mensch, der ist toll. Das haben die überhaupt nicht gemacht. 100% Misserfolg, was Gott ihm voraussagt, und trotzdem war er im Auftrag Gottes unterwegs und hat einen Segen gebracht, den wir nicht ermessen können. Das ist im Reich Gottes anders als bei uns in der Wirtschaft. Ja. Müssen wir nicht diese Maßstäbe der Gesellschaft anlegen, wenn wir über unseren Auftrag nachdenken. Es werden auch heute manche zum Propheten berufen, aber daneben gibt es natürlich tausend andere Gaben und Aufgaben und Dienste. Du musst da nichts Großes aus dir machen. Du musst dir auch nichts anmaßen. Aber Gott misst dir eine Gabe und eine Aufgabe zu. Und die gibt dir Erfüllung und die kannst du auch ausfüllen. Und die sollst du auch ausfüllen. Jedes Organ an einem Körper, und wenn es der kleine Finger ist, hat eine Aufgabe und eine Funktion. Manche sehen wir auch gar nicht, weil sie mal drin liegen. Trotzdem sollten sie funktionieren, sonst ist was krank oder vielleicht sogar tot. Und wenn die Gemeinde der Leib von Christus ist und jeder Einzelne so ein Teil dieses Leibes, so ein Glied, dann wird er auch seine Gabe und Aufgabe haben und wird die gerne ausfüllen. Weißt du darum schon? Welchen Dienst hast du in der Gemeinde oder bei anderen Menschen, wo du einfach zur Ehre Gottes da bist und in gewisser Weise sein Zeuge bist? Das können ganz praktische kleine Dinge sein, das kann ganz im Verborgenen sein. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Du musst dir das nicht krankhaft selber suchen, was das jetzt ist. Gott fragt ja. Ja? Wenn Gott dir begegnet und du ihm, wird da etwas klar werden. Und wenn nicht gleich, dann eben später. Es gibt auch Vorbereitungszeiten oder wo das erstmal ausreift. Vielleicht merken wir es manchmal auch gar nicht, dass wir längst für ihn da sind. Also da gibt es eine riesengroße Vielfalt. Jedenfalls, Gott beschenkt dich und beauftragt dich, damit du für andere ein Segen bist. Und dass Gott durch dich wirkt und da ist für andere. Durch Jesus hat Gott dich so erlöst, dass er im Heiligen Geist in dir ist und dass durch dich von Gott etwas zu anderen kommt. Es ist im Neuen Testament ja nochmal sehr viel stärker. Nicht nur Gott außerhalb von uns und im Himmel und im Tempel und so, sondern durch den Heiligen Geist Gott in uns sehr nahe und dann durch uns zu anderen auch. Gott praktisch durch Jesus im Heiligen Geist. Darum geht es. Wir hatten drei Punkte. Wenn Gott dich durch Jesus im Heiligen Geist erreicht hat, dann siehst du oder weißt du, hast eine ganz tiefe innere Gewissheit im Herzen, Gott ist da und er ist Chef, er regiert. Keine Sorge, Gott regiert. Egal was noch ist. Und wenn die ganzen Politiker wegsterben, Gott regiert immer noch. Das Zweite, du erkennst seine Heiligkeit. Da kannst du gar nicht anders als ihn anbeten. Und du wirst auch den Kontrast erkennen, was dich von Gott unterscheidet und wirst da auch Sünde bekennen immer wieder und Vergebung empfangen. Geht gar nicht anders. Und das führt dazu, dass du ihn in einer ganz persönlichen Weise bezeugen kannst und wirst, indem du etwas zu seiner Ehre und in seiner Kraft tust oder sagst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.
Du hast uns deinen Geist gesandt. O Herr, kein Auge kann dich sehen. Du sitzt erhaben auf dem Thron. O Herr, ich müsste ganz vergehen, solange ich auf Erden wohne. Heilig, heilig bist du. So will ich's, wie die Engel tun, und bet dich an den größten Herrn, und will ganz nahe bei dir ruhen, und dich in Wort und Taten ehren. O Herr, ich müsste ganz vergehen, solange ich auf Erden wohne. Heilig, heilig bist du, heilig ruft immer zu. In deinem Reich wirst du.